und auch die Personalverantwortlichen, mit denen ich spreche, die sind da, ja, die sind super dankbar, dass so ganzheitlich aufgezeigt zu bekommen, aber auch in den Austausch zu gehen, in den wirklich ehrlichen Austausch. Und es geht nicht darum zu sagen, was man alles Tolles machen kann, sondern was auch möglich ist und was aber auch in manchen Unternehmen im Moment gerade nicht möglich ist und dann da Lösungen zu finden. Und so dieses lösungsorientierte, konstruktive, authentische Gespräch darüber, welche Angebote gibt's denn, das ist für die Menschen gerade sehr heilsam, würde ich schon sagen, weil es alles super komplex ist und man kriegt dann so eine Handlungsfähigkeit wieder. Also irgendwie, als wenn man die Zukunft ja doch eher gestalten kann, als man eigentlich dachte.
Personalwelten, der Podcast mit Nicolas Buchs.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Personalwelten, unterstützt von der Tangron Personalberatung. Ich fange mal mit einem Zitat an. Die Vorschau auf die Zukunft ermöglicht es, relevante Handlungsfelder zu identifizieren und gezielt umzusetzen. Diesen Satz hat gesagt Carmen Meyer-Rex. Sie ist Global Head of HR, also die oberste Personalerin bei der Heidelberg Materials AG. Sie ist aber auch gleichzeitig Vorstandsvorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Personalführung. Das ist der Fachverband oder man kann auch sagen, die Branchenorganisation der Personalverantwortlichen in Deutschland. Tja, und diese Organisation hat ein dickes Brett gebohrt. Die hat eine Trendstudie gemacht. Eine Trendstudie, die, tja, ich sag da mal so, in meinen Worten einen Blick in die Zukunft wirft als Hilfestellung, um sich in der Gegenwart richtig aufzustellen und dann ebenso zielgerichtet wie selbstbewusst der Zukunft entgegenzuschreiten. Heute spreche ich mit der Projektleiterin dieser Studie. Sie ist Expertin für strategisches Personalmanagement und Organisationsentwicklung. Natürlich. Sie treibt bei der DGFP das Thema personalbezogene Zukunftstrends und Innovation voran. Und ich heiße dich, liebe Susanne, herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Susanne Blümel.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Nick.
So, das ist ja nun spannend. Ihr habt da ein richtig dickes Brett gebohrt. Und nun sagen alle, gerade im Personalbereich gibt's Studien ohne Ende, Trendstudien ohne Ende. Warum denn nun diese?
Ja, also die Studie, muss ich auch ehrlicherweise gleich mit dazu erwähnen, wurde vor meiner DGFP-Zeit gestartet, aber natürlich habe ich mich vorher auch informiert, deswegen habe ich die nicht initiiert, aber die DGFP, so sagt man mir, hat sich mit der ganzheitlichen Frage beschäftigt, wohin entwickelt sich denn eigentlich die HR-Arbeit und die HR-Funktion insgesamt, und da gab es noch keine ganzheitlichen Studien, die über diesen gesamten Bereich geblickt haben. Es gibt immer vereinzelte Studien, ich habe mir das jetzt auch im Nachgang mal angeschaut, wo man vielleicht auf die Funktion schaut, also wie entwickelt sich das Operating-Modell zum Beispiel weiter oder welche Skills brauchst du in Zukunft, aber es wurde keine ganzheitliche Frage gestellt. Und auch so der Blick in die nächsten 5 Jahre, der Blick in die Zukunft mit auch einer ganz anderen Methode, also nicht nur deskriptiv zu befragen, was ist jetzt, sondern es auch KI-gestützt zu nutzen und auch in die wirklich Zukunft zu blicken. Das war so das Ziel, auch im Sinne von, gibt's denn auch neue Trends, die uns jetzt vielleicht noch gar nicht bewusst sind, die wir vielleicht jetzt noch gar nicht kennen, und deswegen wurde die Studie ins Leben gerufen und gestartet.
Ich habe mir das Ergebnis durchgeblättert. Ihr habt dazu ein Whitepaper gemacht, da steht ganz dick und groß drauf, 12 Trends für das Personalmanagement der Zukunft. Vielleicht, wenn man diese 12 Trends clustert und so ein bisschen die Überbegriffe bildet, was sind denn so die 2, 3, 4 großen Themen, die diese Studie gehoben hat?
Ja, also es wird ja auch unterschieden, in welche Themen sollten sofort angegangen werden. Also wo ist ein ganz großer fast schon Druck durch die Studie. Und der erste Trend beschäftigt sich, und das ist der erste Trend, mit transformativer HR-Arbeit, also dass die HR-Funktion tatsächlich in dem Fall sich auch selber transformieren muss. Manche haben das schon getan oder sind auch ständig dabei, aber sich selbst zu hinterfragen, wo stehen wir denn, was ist unsere Vision, sind wir schon in der Unternehmensstrategie angedockt, haben wir schon auch eine abgeleitete HR-Strategie daraus und Vision, und wie nah sitzen wir im Board, wie nah sind wir an der Geschäftsführung auch dran, haben wir da, sprechen wir da mit, sind wir damit beteiligt, auch durch den CHRO zum Beispiel. Also sich erstmal selber zu hinterfragen, wo stehen wir denn da gerade, wie weit sind wir entwickelt und mit welchen Methoden gehen wir auch voran? Also wie technologisch sind wir aufgestellt, wie haben wir auch Veränderungskompetenz, also sprich Organisationsentwicklung zum Beispiel verankert, haben wir auch innovative Methoden bei uns in der HR-Arbeit verankert? Das ist eigentlich so der erste große Trend, wo man sich selber auch hinterfragen kann, wo stehen wir da gerade? Und ein zweiter großer Punkt ist die Menschenzentrierung, woraus sich auch viel ableitet, wie zum Beispiel Weiterbildung auf dem nächsten Level oder globales Talentökosystem aufzubauen. Da leiten sich, finde ich, weitere Trends daraus ab. Und in der Humanzentrierung steht der Mensch mit seinen Bedürfnissen und mit dem, wo er eben gerade steht im Leben, im Mittelpunkt. Also wir haben da eine Entwicklung gesehen, oder wir sehen da gerade eine Entwicklung von dem Mensch als Humanressource hinzu. Der Mensch steht im Mittelpunkt und die Organisation und alles, was in der Organisation und im Unternehmen passiert, dreht sich um den Menschen und um die Entwicklung des Menschen, aber auch um das Wohlbefinden. Könnte man jetzt auch sagen, naja, das ist irgendwie auch ein bisschen egozentrisch. Aber man darf natürlich immer nicht auch den Blick auf das Unternehmen vergessen dabei, bei der Menschenzentrierung. Nämlich, dass wir auch alle für einen bestimmten Zweck arbeiten. Wir sind ja auch in einem Unternehmen angestellt, und möchten einen Mehrwert erzielen. Und darum dreht sich auch die Menschenzentrierung, dass es eben auch damit verbunden wird, ne? Und ich nicht nur meine eigenen Bedürfnisse sehe, sondern ich bin in der Gemeinschaft, wo ich mit meinen Bedürfnissen ja auch gesehen und gehört werden will. Und der dritte Bereich, da geht es ganz viel um Technologie, wie auch Effizienz verbessert werden kann durch Technologie, durch den Einsatz von KI zum Beispiel auch, dass aber auch im Moment noch eine Datenkluft besteht, dass die Daten noch erstmal erhoben oder verbunden werden müssen und ja erstmal ans Licht auch gebracht werden müssen, um dann auch Silos aufzubrechen, also auch mit anderen Unternehmensbereichen, zum Beispiel mit der IT, dass man sich nicht mehr als HR oder IT-Silo sieht, sondern dass man die Technologie als Mittelpunkt in den Mittelpunkt stellt und sagt, wie können wir denn dieses Thema, auch Digitalisierung, voranbringen, gemeinsam voranbringen, ohne nur einzelne Geschäftsbereiche zu sehen. Genau, also jetzt habe ich vielleicht noch eine vierte Sache mit verbunden, nämlich Silos aufbrechen, also Geschäftsbereiche hinterfragen, nicht im Sinne von, dass man die komplett ad acta legt, sondern dass man projektbasiert zum Beispiel viel stärker in Netzwerken arbeitet.
Das sind, nehmen wir mal die Silos raus, drei große Themen: Transformation, Menschenzentrierung und Technologie. Zoomen wir mal in dieses Transformationsthema rein, also transformative HR-Arbeit. Wenn man jetzt nicht aus dieser Personalerwelt kommt, erklär dieser Person doch mal, was eigentlich transformative HR-Arbeit bedeutet.
Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Und ich glaube, das muss auch, da muss auch immer jeder erstmal selber eine Ist-Analyse fahren, wo stehen wir denn? Also es geht jetzt nicht grundsätzlich darum, zu sagen, wir müssen uns jetzt alle transformieren und auf Teufel komm raus, sondern erstmal zu fragen, welche Arbeit leisten wir denn als HR-Abteilung gerade im Unternehmen? Und das gehört schon mit zu dieser Transformation dazu. Welche Arbeit leisten wir? Was haben wir für Angebote? Inwieweit docken die an? Und wie zukunftsfähig sind wir mit unseren Angeboten?
Aber was heißt transformative HR-Arbeit? Ist das die HR-Arbeit, die Transformation eines Unternehmens begleitet, unterstützt? Oder ist es die Arbeit, sich als HR-Abteilung, Team selber zu transformieren?
Okay, danke nochmal für die Nachfrage. Also es ist beides. Das eine ist die eigene HR-Arbeit als Funktion und das andere oder das Gleichzeitige, was aber auch passiert, ist die eigenen Methoden auch anzuwenden. Und das bedeutet für manche Unternehmen, dass man sich damit transformieren muss. Für manche ist es aber auch nur eine evolutionäre Weiterentwicklung. Also deswegen ist die Frage, inwieweit trifft die Transformation auf mich zu? Aber es ist beides. Die eigene Arbeit als Funktion und aber auch die Methoden, die Angebote, die ich anbiete im Unternehmen.
Du bist ja nun auch Organisationsentwicklerin. Gib uns mal so ein paar Beispiele, also wo man sagt, da ist transformative HR-Arbeit notwendig. Da ist Druck auf dem Kessel. Du hast ja auch von Druck gesprochen. Was sind da Themen, wo man sagt, da muss dringend etwas im Bereich Transformation gemacht werden.
Also ein Beispiel, wir kennen es wahrscheinlich selber, wenn ich es jetzt gleich nenne, sagt jeder, ja klar, das ist ziemlich bewusst, ist der Fachkräftemangel. Und sich aber dieses Thema zum Beispiel genauer anzuschauen, zu sagen, haben wir überhaupt das Problem? Welche Fachkräfte haben wir denn im Unternehmen? Welche fehlen denn wirklich? Und haben wir eigentlich das Problem gerade? Und auch mit Blick auf die Zukunft, wie wird sich das Thema entwickeln? Also auch so Prognosen zu stellen. Und dieses Thema mit Angeboten, mit Leistungen, mit Analysen, mit innovativen neuen Lösungen anzugehen, das schafft HR nicht alleine. Das schaffen die einzelnen Unternehmensabteilungen auch nicht alleine. Wenn man zum Beispiel mehr sich in Richtung erneuerbare Energien weiterentwickelt, schafft das jetzt nicht nur die Produktionsabteilung, wenn man die hat, sondern man braucht HR dazu. Und transformativ bedeutet in dem Sinne, dass man zum Beispiel gemeinsame Projekte startet, das Silo aufbricht und überhaupt erstmal zusammenarbeitet, weil das sehe ich in vielen Unternehmen, dass das auch teilweise noch gar nicht funktioniert. Da wird dann was gefordert und da braucht es da wird gefordert, dass man was anbietet aus der HR-Abteilung. Und das braucht aber mehr Zusammenarbeit und mehr Netzwerkarbeit. Und dann braucht es aber auch in der HR-Abteilung, das ist vielleicht auch das Transformative, ein Blick auf die Kompetenzen, auf die Fähigkeiten, die wir jetzt schon kennen, wo wir wissen, okay, das sind Green Skills zum Beispiel, aber was braucht es denn noch? Also wirklich ein Blick in die Zukunft, welche innovativen Kompetenzen brauchen wir, welche zukünftigen Kompetenzen brauchen wir noch, die wir jetzt vielleicht noch gar nicht so richtig kennen. Und dafür braucht es neue Methoden, neue Möglichkeiten, um in diese Zukunft zu blicken, also zum Beispiel Szenarioplanung. Und das kommt in vielen HR-Abteilungen oder Unternehmen natürlich noch gar nicht vor. Und das ist einfach eine neue Art, auch breiter zu denken, holistischer zu denken.
Einen zweiten Punkt, den du genannt hast, den finde ich spannend, weil ich ihn immer wieder höre. Aber er bleibt oft bedeutungsleer oder er ist eher ein Schlagwort, was wenig gefüllt wird, außer mit so einem Grundtenor, finden wir gut, müssen wir machen. Das ist das ganze Thema Menschenzentrierung. Was liefert die Studie uns da für Ansatzpunkte? Was ist Menschenzentrierung? Was verbirgt sich hinter diesem Begriff im Sinne dieser Studie?
Also die Studie hat auch so geblickt auf das Vergangene, also dass wir von der tayloristischen Arbeitswelt kommen und dann uns hin entwickelt haben zu einem Human Resources Ansatz, wo der Mensch als ein Kapitalbegriff oder Ressource gesehen wird, was man irgendwie verändert und dann wird es produktiver und besser. Und jetzt geht sozusagen ein Schritt noch weiter, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Und das hatte ich vorhin schon mal erwähnt mit den eigenen Bedürfnissen. Die Bedürfnisse, die ich eben einfach auch gerade im Leben habe. Das eine ist Arbeit, das andere ist aber auch Familienleben, Freizeit, persönliche Weiterentwicklung und sich diese ganzen Bedürfnisse und Entwicklungsmöglichkeiten anzuschauen und einfach auch authentisch zu sehen und zu sagen, okay, das sind halt meine Mitarbeitergruppen, die ich habe und die sind super unterschiedlich, das sind unterschiedliche Generationen, das sind unterschiedliche Migrationshintergründe, das sind ganz unterschiedliche Zielgruppen, die auch im Unternehmen arbeiten, die Produktionsmitarbeitenden, die Menschen, die im Büro arbeiten. Ich würde die auch nicht als Blue- und White-Collar-Worker so gerne bezeichnen, weil das sind auch wirklich Menschen, die da sitzen, ja. Und überhaupt auch erstmal die Menschen als Menschen zu bezeichnen. Das ist auch eine Herausforderung, aber die sich anzuschauen und diese ganzen unterschiedlichen Bedürfnisse ja zu nehmen und zu sagen, okay, wie können wir die denn bedienen? Und da kommt dann die Personalentwicklung zum Beispiel ins Spiel, nämlich, dass man ganz individuelle Entwicklungspfade anbietet und sich die Menschen selbstlernend, also ist auch die Frage des Menschenbildes, welches Menschenbild habe ich? Sollen Menschen entwickelt werden oder haben die eigentlich selber den Wunsch, sich zu entwickeln? Mhm. Also die Menschenzentrierung geht eher hin zu, der Mensch möchte sich eigentlich schon gern selber entwickeln. Und die Personalentwicklung darauf auszurichten und zu sagen, die Menschen werden sich die richtigen Angebote suchen, wenn ich sie anbiete. Natürlich braucht man da auch Begleitung und ein Coaching zum Beispiel, Lernbegleiter. Aber es braucht keine standardisierten Entwicklungsprogramme, wo ich alle, ich sage jetzt mal, wie in so einer Legebatterie einmal durchjage und dann haben die das alles drauf. Sondern die Menschen sind selbst ermächtigt, sich die Themen zu suchen, die sie brauchen. Dafür brauche ich natürlich Transparenz im Unternehmen, dafür muss ich viel informieren, dafür muss ich auch Entwicklungswege, Karriereschritte offenlegen, da müsste ich auch ganz andere Arten bringen, wie man Talente findet und aktiviert. Also nicht, dass ich über Talente zum Beispiel spreche, sondern dass ich mit den Menschen spreche und sage, wo willst du dich denn eigentlich hinentwickeln? Und nicht, ach, ich habe übrigens über dich gesprochen, ich habe da so eine Idee. Und dann sagt der oder diejenige, ja, ich wollte es eigentlich gar nicht, eigentlich wollte ich was ganz anderes machen. Ne? Also, dass man einfach auch wirklich mit den Menschen redet. Das ist so der Fokus der Menschenzentrierung.
Wenn man von einer Trendstudie spricht, erwartet man ja immer auch ein bisschen Blick in die Zukunft. Und alles das, was du beschrieben hast, kommt mir jetzt nicht unbekannt vor, sowohl aus der Wissenschaft als auch auf der Praxis. Das haben ganz viele Unternehmen schon im Fokus, im Visier. Das ist heute, tja, ich weiß nicht, ob es überall, aber zumindest doch häufig State of the Art ist. Zumindest die Personaler haben das auf der Agenda. Die Frage ist, was ist jetzt der Trend? In welche Richtung entwickelt sich das weiter?
Und das, an dem Punkt waren wir auch, dass wir gesagt haben, naja, so viel Neues ist da jetzt an manchen Stellen nicht dabei. An manchen Stellen sieht man ja schon auch in der Trendstudie zum Beispiel Einflüsse von außen, dass geopolitische Veränderungen oder auch politische Veränderungen, dass man die nicht mehr so ad acta legen kann, sondern dass man die auch als HR-Abteilung einbeziehen muss in die eigene Arbeit, das Thema Migration zum Beispiel. Oder auch, wie man, also die politischen Einstellungen, dass die jetzt nicht mehr so außen vor gehalten werden, sondern dass man sich irgendwie damit beschäftigen muss. Also da gibt es auch Themen, wo wir sagen, okay, gut, das sind wirklich Dinge, die uns noch nicht bewusst waren. Und es gibt aber, wie du schon sagst, auch Themen, wo wir sagen, gut, das ist jetzt für uns auch nichts Neues. Und der Punkt ist tatsächlich, ich habe jetzt auch ein paar Befragungen gemacht im Rahmen von Veranstaltungen oder als ich die Studie vorgestellt habe und habe mal so unspezifisch gefragt, wo steht ihr denn gerade mit diesen Trends und mit dem Thema? Und der Großteil ist da einfach auch noch auf dem Weg. Und das ist so meine Erklärung, deswegen gibt's halt einfach noch keine neuen Trends, weil wir die noch nicht abgearbeitet haben, in Anführungsstrichen, ne? Und der Ruf geht schon in die Richtung, das ist ja auch immer so, der Trend zeigt sich. Aber was wir jetzt als Gesellschaft damit machen oder aus Unternehmenssicht, ob wir zurückgehen, ob wir ganz andere Trends irgendwie vielleicht doch entwickeln, das liegt natürlich jetzt an uns. Also wir müssten uns jetzt diese Trends nehmen und sagen, ich kann mich gut damit verbinden, das ist ein konstruktiver, positiver Blick in die Zukunft, der unsere Zukunft positiv weiterentwickelt als Organisation, als Unternehmen. Deswegen nehme ich mir die Trends und richte mich danach vielleicht auch aus oder schaffe bestimmte Angebote, weil ich glaube, dass das gut ist, sich danach auszurichten. Oder ich sage, ist mir eigentlich ziemlich egal. Oder ich habe ganz andere Themen, dann ist auch gut. Aber das ist ja eher so eine Möglichkeit, dass man sagt, wo steht man gerade? Wie will man sich weiterentwickeln? Und diese Trends sind ja sehr, ich würde sagen, konstruktiv, ne? Also es sind ja jetzt nicht, können ja auch total negative Trends sein. Es ist ja eher, dass eine positive Entwicklung damit forciert wird.
Wenn wir den dritten großen Überbegriff mal nehmen, Technologie, ist das auch so, dass das eigentlich alles bekannt ist, aber wir eigentlich eher ja noch auf dem Weg dahin sind? Oder ist das ein Thema, wenn wir mal künstliche Intelligenz im Hintergrund mitschwingen lassen, ist das etwas, was sich so dramatisch schnell nach vorne entwickelt, dass wir da wirklich von einem Trend sprechen können, wo sich quasi das Ziel, während wir uns darauf hinbewegen, schon immer weiter nach hinten verschiebt?
Ja, total. Also beim Thema KI-Einführung zum Beispiel, das ist so eine schnelle Entwicklung, die wir einfach auch teilweise selber gar nicht mehr voraussehen können. Es gibt dann ja auch wieder so ein bisschen diese, ich sage jetzt mal Rückwärts- oder Stillstandbewegung, die sagt, naja, so gut ist jetzt die KI doch nicht, ne? Also, dass man das selber schon wieder so ein bisschen hinterfragt und oder in Frage stellt. Dann gibt's aber auch wieder Theorien oder auch Institutionen und Studien, die sich damit beschäftigen, die sagen, wir können uns teilweise noch gar nicht vorstellen, was in Zukunft möglich ist. Wir sagen im Moment, Empathie zum Beispiel geht nicht über KI, das ist noch was Menschliches. Aber der Trend geht auch dahin, dass es vielleicht auch irgendwann möglich ist. Also das ist eine unheimlich komplexe, ungewisse Bubble, die sich da entwickelt. Manche Stellen sehen wir schon. Aber es ist auch eine ganz hohe Geschwindigkeit, weil wir natürlich auch ganz viel Effizienz und Produktivität damit erreichen können, aber auch viel Kreativität. Und deswegen geht's gar nicht anders, als sich damit zu beschäftigen. Ich glaube tatsächlich, wenn man sich jetzt nicht damit beschäftigt hat, dann wird's schon schwierig. Also dann wird's schon super schwierig. Man muss es tun, man muss sich dem Thema annehmen. Und wenn man das nicht tun wird, also ich sehe da eine wirtschaftliche Herausforderung als Unternehmen, wenn man jetzt sagt, nee, das mache ich nicht, das ist nicht mein Thema.
Ja. KI ist in aller Munde. Gibt's Themen im Bereich Technologie jenseits von KI, die da irgendwie von betroffen sind oder die auf dem Radar der Studie dann gelandet sind?
Ja, also das sind auch so ganz klassische Themen wie Mobile Self-Service zum Beispiel anzubieten. Also dass Mitarbeitende auf ihre Daten digital zugreifen können von überall. Es gibt natürlich noch Unternehmen, oder was heißt natürlich, es gibt noch Unternehmen, die sind noch nicht so digitalisiert sind, was die Mitarbeiterdaten angeht. Das ist so das eine, was jenseits von KI sich entwickelt, beziehungsweise auch das kann ja natürlich mit KI verbunden werden, aber da geht es erstmal überhaupt um die Digitalisierung, den Zugriff auf Urlaubsanträge zum Beispiel oder Gehaltsabrechnung, dass das überhaupt digital möglich ist. Der zweite Punkt ist auch das Thema Lernen. Wie digital ist das möglich? Über digitale Lernwelten zum Beispiel. Da geht es ja auch so viel darum, wie sehr ist es auf Entertainment zum Beispiel ausgerichtet? Ist auch eine Frage der eigenen Strategie oder der Unternehmenskultur. Passt das zu uns? Aber da geht auch so ein Trend hin, dass es so ein bisschen ja wie so Netflix-Lernangebote gibt, wo ich dann in meine digitale Lernwelt gehe. Und da habe ich ganz viele coole Filmchen, die irgendwie mir vorgeschlagen werden und die meine Entwicklung fördern. Hat auch wieder was mit KI zu tun. Wir sehen es, es ist gar nicht so wegzudenken. Aber einfach digitale Learning-Management-Systeme einzuführen, das ist auf jeden Fall im Fokus. Und das Thema auch People-Analytics, HR-Analytics, wobei ehrlicherweise auch da ist wieder KI mit drin. Also ganz so einfach kann man es gar nicht mehr trennen.
Es geht nicht, du kannst es nicht wegdenken, ne? Ohne
ja,
Denken geht es nicht.
Es funktioniert nicht. Ja, genau. Ja, ja. Also selbst da, ich meine, ich kann das natürlich alles ohne künstliche Intelligenz tun, aber dann wird es halt einfach schwieriger und es dauert länger. Hm. Und ich kann auch da Mitarbeiterfluktuation analysieren ohne KI. Ich kann das auch einfach nur so händisch tun oder durch meine Analyse, aber es geht halt einfach viel schneller. Mit einer anderen Technologie.
Ich erinnere mich noch an die Videokonferenz, in der du, in der ihr die Ergebnisse dieser Studie vorgestellt habt. Da waren relativ viele Teilnehmer. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele es waren. Wie viele waren das ungefähr? Weißt du es noch?
In der ersten Studie, weil es gab nämlich dann noch ein Roundtable. Ich glaube, das müssten so an die 400 Teilnehmer gewesen sein.
Wahnsinn. Und wenn man mal diese Diskussion nimmt, die Fragen, die dann hinterher kommen, vielleicht kannst du mal teilen, so dein Eindruck aus diesen verschiedenen Veranstaltungen, die da um die Studie herum bereits gemacht wurden. Wie ist die Studie, wie sind die Ergebnisse in den Unternehmen, bei den Personalverantwortlichen gelandet?
Also gelandet sind sie einerseits dadurch, dass wir im Verband die Arbeit einfach weiter betreiben und die Trendstudie nicht nur einfach so als Dokument einfach da lassen wollen, dass die man einfach mal liest bei einem Kaffee, wenn überhaupt, sondern wir machen da Veranstaltungen und ich mache auch Vorträge in Unternehmen und wir werden auch einen Think Tank starten, wo wir dies auch weiter diskutieren. Also wir arbeiten tatsächlich im Verband weiter damit, für unsere Mitgliedsunternehmen, aber auch für die Öffentlichkeit natürlich. Und was mir immer so auch entgegenschwingt, ist eine totale, also der Großteil ist sehr offen und sehr dankbar, diese Trends zu sehen. Ich beschäftige mich ja jetzt wirklich sehr lange mit dieser Trendstudie und denke dann manchmal auch so, ist das denn überhaupt neu für die Menschen? Ne? Und einige Sachen sind ja irgendwie schon so klar, dadurch, dass ich es einfach schon 100-mal gelesen habe. Aber immer, wenn ich es wieder vorstelle, kommt mir selber auch ein neuer Aspekt und auch die Personalverantwortlichen, mit denen ich spreche, die sind super dankbar, dass so ganzheitlich aufgezeigt zu bekommen, aber auch in den Austausch zu gehen, in den wirklich ehrlichen Austausch. Und das ist mir persönlich ist auch mal klar geworden, es geht nicht darum zu sagen, was man alles Tolles machen kann, sondern was auch möglich ist und was aber auch in manchen Unternehmen im Moment gerade nicht möglich ist und dann da Lösungen zu finden. Und so dieses lösungsorientierte, konstruktive, authentische Gespräch darüber, welche Angebote gibt es denn, also das machen die Unternehmen selber, das machen wir nicht. Aber das ist für die Menschen gerade sehr heilsam, würde ich schon sagen, weil das alles super komplex ist und man kriegt dann so eine Handlungsfähigkeit wieder. Also irgendwie, als wenn man die Zukunft ja doch eher gestalten kann, als man eigentlich dachte.
Und wenn man auf diese Broschüre oder das PDF geht, was ihr geteilt habt, dieses White Paper, da steht mit einem fetten roten Button obendrauf, dass das Ganze ein interaktives Arbeitsdokument ist. Also man soll, das ist die Einladung, die einem da ja quasi ins Gesicht springt, man soll damit arbeiten. Und ein Teil dessen, was man damit tun kann, ist, man kann eine sogenannte Gap-Analyse machen. Da steht dann auch nochmal richtig drin in der Studie. Das ist etwas, was die Studie bietet. Also Grundlage für eine gute Gap-Analyse für die HR-Arbeit. Was ist das und wie macht man so eine Gap-Analyse?
Ja, also so eine Gap-Analyse, genau das White Paper, muss man dazu sagen, ist für die Mitgliedsunternehmen. Aber ich kann trotzdem gerne einen Einblick geben. Es ist ja, da ist ja nichts Geheimes, ne? So eine Gap-Analyse steht ja auch überall mit drin in der Literatur. Also man schaut bei der Gap-Analyse, ja, wo sind meine Lücken, könnte man ganz pragmatisch sagen. Auch einfach ein Ist-Stand, da ist noch gar kein Zukunftsbild drin, sondern dass man einfach sich einen Ist-Stand nimmt und sagt, ich schaue mir jetzt mal verschiedene Bereiche an. Die sind zum Beispiel im White Paper auch genannt. Ich könnte mir die Trends hernehmen und sagen, wie bin ich denn aktuell aufgestellt, was die Trends angeht. Also ich könnte da wirklich sehr klar reingehen und sagen, wie transformativ ist denn jetzt meine HR-Arbeit, meine Methoden, meine Funktionen, meine Rolle im Unternehmen? Arbeite ich schon in der Unternehmensstrategie mit? Habe ich da schon auch einen Platz in der an Bord gefunden? Und welche Methoden biete ich an? Also ich könnte einfach mal Ist-Stand aufsetzen oder beim Thema Humanzentrierung über zum Beispiel Mitarbeiterbefragung, wie sehr fühlen sich denn die Mitarbeitenden abgeholt? Das ist jetzt eine sehr freie Frage, ne? Man kann die auch sehr hart, ne, stellen und sagen, zum Beispiel, wie überfordert sind denn Mitarbeitende gerade in der Organisation, wie unterfordert? Also da gibt es ja tausende von Fragen, wie man das Thema Humanzentrierung abdecken kann. Und natürlich kann man auch Fluktuationsanalysen zum Beispiel betreiben, kann auch Krankenquoten analysieren und alles das zusammenwerfen und dann Ableitungen treffen. Oder auch das Thema Technologie. Wie sehr bin ich denn beim Thema Technologie schon aufgestellt? Wie sehr sind unsere Themen denn schon vernetzt? Wie digital sind meine Angebote, die ich habe? Und ich kann aber auch insgesamt über die Trends im Überblick, also ganzheitlich, mich fragen, wie anpassungsfähig bin ich denn überhaupt an Themen? Als HR-Abteilung zum Beispiel oder auch als Unternehmen. Also wenn neue Themen reinkommen, gesellschaftlich-politische Herausforderungen, von denen wir vielleicht noch nichts wissen, es kommt ja manchmal irgendwie was so vorbeigeschlittert, was uns alle sehr trifft oder ne, wo wir mit auf einmal mit umgehen müssen, wie zum Beispiel die Corona-Pandemie, das war ja irgendwie sowas, womit wir nie gerechnet haben. Und wie anpassungsfähig bin ich denn bei solchen Situationen als Unternehmen oder als HR-Abteilung? Habe ich da zum Beispiel die digitale Infrastruktur, um dem entgegenzuwirken? Da konnte man jetzt im Nachgang reflektieren. Das ist zum Beispiel so was Ganzheitliches, wie man auch seine Zukunftsfähigkeit, seine Innovationsfähigkeit auch analysieren kann. Also man, das ist die Gap-Analyse, ja. Ich könnte jetzt gerade noch ein paar mehr Beispiele nennen, aber vielleicht...
Nein, das ist wunderbar, weil es leitet über zu einer Frage, die ein immer rumtreibt, wenn man solche Analysen macht. Man hat dann irgendwelche Ergebnisse, wo man sagt, ich bin so aufgestellt in dem und dem Bereich. Und jetzt kommt ins Spiel, und da würde mich interessieren, ob du Hinweise, Tipps hast, wie man damit umgeht. Ich nenne das Kalibrieren. Also ich habe da irgendein Ergebnis, wo ich sage, ich bin, weiß ich nicht, Ausprägung 60 von 100 in dem und dem Bereich. Ist das jetzt gut? Bin ich damit okay? Bin ich damit im Branchenschnitt, im Bereich, wo man sagt, das ist, ja, passt schon? Dieses Kalibrieren, wie kann man als Unternehmen, als Personalverantwortlicher dieses Kalibrieren machen, wenn man mit den Themen der Studie arbeitet?
Ja, also das eine hast du gerade schon angesprochen, dass man sich natürlich auch vergleicht, gar nicht so, um zu sagen, ich will genauso gut werden wie der andere, sondern eher, ja, dass man so ein Gefühl entwickelt, wo kann ich denn vielleicht noch besser werden oder was macht denn der andere anders, wo könnte ich mich denn vielleicht auch noch anpassen oder auch selber andere neue Lösungen entwickeln. Also manchmal ist es ja auch ganz gut, nach links und rechts zu schauen. Da wird sich tatsächlich das Projekt noch weiter mit beschäftigen, weil das ist auch ein Punkt, der uns jetzt einfach bewusst geworden ist, was kommt denn nach der Gap-Analyse? Ja, man braucht irgendwie eine Vergleichsmöglichkeit, was visuell ist. Wie stehen denn verschiedene Branchen da im HR-Bereich? Daran arbeite ich jetzt gerade, kann ich jetzt noch gar nicht so viel dazu sagen, aber da wird es auf jeden Fall was geben, was man sich dann noch anschauen kann, was es auch visuell gibt. Und, also was man bis jetzt aber auch tun kann, natürlich, dass man sich mit entweder Branchen, mit ähnlichen Branchen vergleicht und dass man einfach mit denen in den Austausch geht. Also das wäre jetzt auch was ganz Pragmatisches, was man tun kann als HR-Abteilung. Ne, dass man sich einfach gut vernetzt, auch in andere Branchen mal schaut, bewusst und sagt, was macht ihr denn, wo stehen wir denn gerade? Und dass man aber sich auch mal bei der ganzen Analyse ja an einen anderen Ort begibt und einfach mal sagt, okay, das ist jetzt so und ich gucke jetzt mal aus einer Vogelperspektive auf unser Unternehmen. Was wäre denn jetzt eigentlich ein guter nächster Schritt? Was wären denn gute Zukünfte, die wir uns jetzt vorstellen können für unsere HR-Abteilung, fürs Unternehmen? Also ich kann auch bewusst sagen, ich gucke jetzt nicht nach links und rechts, sondern ich schaue jetzt erstmal nur auf mich und unsere Unternehmen, unsere Organisation und mache eine Szenarioplanung zum Beispiel. Und wir gehen in ganz verschiedene Szenarien rein aufgrund dieses Ist-Zustandes und schauen mal in die Zukunft, welche möglichen Zukünfte könnte es denn für unser Unternehmen geben? Was heißt es für die HR-Arbeit? Und wir stellen eine gemeinsame Vision auf. Dann bin ich vielleicht sogar unabhängig von links und rechts, kann mich ja dann trotzdem immer noch ein bisschen vergleichen. Aber ich habe so eine Verbindung zur Zukunft aufgebaut und so eine Handlungsfähigkeit.
Wir haben eine gute Tradition in diesem Podcast, dass wir nämlich jeden Gast einladen, am Ende eine seine zentrale Botschaft in Richtung der Personalwelten zu senden. Ich bitte dich, Susanne, deine im Zusammenhang mit der Studie stehende Botschaften einmal an uns zu formulieren.
Also meine Botschaft ist, dass wir oder dass HR sich als Mensch begreift, als menschliches Wesen. Also wir sind ja alle menschliche Wesen und das mag jetzt irgendwie so profan klingen, aber wir sprechen oftmals so auch so einer Übervogelperspektive von uns als Abteilung, als Funktion. Aber da stecken ja überall Menschen dahinter. Und als Mensch habe ich einen Kopf, einen Geist und kann und sollte mich mit Trends, mit Analysen, mit KI, mit Effizienzen beschäftigen und sollte die auch verstehen können. Ich habe aber auch ein Herz und ich habe auch eine Hand. Das heißt, für HR ist für mich wichtig und so habe ich auch in den letzten Jahren gearbeitet und versucht es auch zukünftig. Was löst denn das Ganze in mir aus? Wenn ich diese ganzen Angebote habe, diese ganzen Analysen und ich weiß jetzt alles über die Zukunft, was löst denn das in mir als Mensch aus? Und was löst das in den Menschen neben mir links und rechts aus? Kenne ich die Menschen? Weiß ich wirklich, was die sagen in den Produktionshallen, in den Filialen? Habe ich dort mal gearbeitet? Habe ich dort auch zugehört? Bin ich mit den Menschen wirklich im Austausch? Und welche Intuition habe ich eigentlich auch gerade? Also so diese menschlichen Fähigkeiten, die auch so mit Gefühlen, Emotionen verbunden sind. Und wie will ich jetzt eigentlich zukünftig handeln? Also, dass man auch ins Handeln kommt und ja, vielleicht auch Dinge dann wieder institutionalisiert, dann auf neue Lösungen kommt und sagt, wir müssen irgendwie vielleicht auch einen ganz diversen Austausch viel stärker fördern. Aber ich glaube, dazu braucht es auch das Herz. Nicht nur den Kopf, sondern auch das Herz.
Das leitet über zu einem Zitat, das ich gefunden habe, als ich mich auf unser Gespräch vorbereitete. Es ist von Dr. Thomas Ogilvy, der nicht nur Personalvorstand Deutsche Post DHL Group ist, sondern auch im Vorstand der DGFP ist. Er sagt nämlich, strategisches Personalmanagement ist der Schlüssel zur Umsetzung der Unternehmensziele. Wenn das mal kein Statement ist. Liebe Susanne, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Es hat Spaß gemacht. Vielen Dank, Susanne Blümel.
Vielen Dank an dich.
Diese und alle anderen Episoden findet ihr auf der Website www.personalwelten.de und natürlich auf den üblichen Kanälen. Einfach dort abonnieren, um die nächsten Episoden nicht zu verpassen. Für mich heißt es jetzt Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon war Nicolas Boks.